Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich möchte euch heute zwei Verse bringen aus dem 2. Thessalonicher Brief. Und wir wollen diese Verse betrachten mit der Frage, wem vertraust du, wenn du an Veränderung denkst? Vielleicht bei dir selbst oder bei anderen. Wem vertraust du, wenn du an Überwindung im Glauben denkst, wenn du an Heiligung denkst? Oder wem vertraust du, wenn du an Wesensveränderung denkst, an Charakterveränderung bei dir selbst, wenn man vielleicht Baustellen entdeckt? Wie kommt man da raus? Bevor ich die zwei Verse lese, vielleicht ganz kurz einmal den Hintergrund, weil ich glaube, der hilft ganz, ganz stark bei diesen zwei Versen auch. Es geht um die Thessalonicher und wir sehen, bevor Paulus das erste Mal bei den Thessalonichern ist, da ist er im Gefängnis mit Silas. Und dann auf wunderbare Art und Weise in Apostelgeschichte 16, der Kerkermeister kommt zum Glauben. Sie haben vorher viele Schläge erfahren und sie reisen weiter nach Thessalonich. Und dann heißt es dort, dass dort eine größere Menge das Evangelium aufnimmt. Sie glauben an Jesus und direkt am Anfang kommt so richtig Tumult auf. Ein Straßenpöbel möchte Paulus und Silas gefangen nehmen. Sie kommen zu Jason, er war der Gastgeber von Paulus und Silas. Sie wollen die fangen, sie sind nicht da. Sie packen Jason, schleppen ihn in die Stadt und dann schreien sie, diese Kerle stiften Unruhe in der Welt und haben sich bei diesem Jason breit gemacht. Sie sind gegen den Kaiser und so weiter. Und dann heißt es dort in Apostelgeschichte 17, Vers 8, die Menge war in Aufregung. Also die Volksmenge war außer sich. Was passiert dann? Paulus und Silas müssen die Stadt noch in der gleichen Nacht verlassen. Sie ziehen weg. Die größere Menge, die zum Glauben gekommen ist, Paulus und Silas waren da vermutlich nur wenige Wochen, vielleicht einen Monat, und dann mussten sie weg. Die Gläubigen waren Babys im Glauben, könnte man sagen. Sie waren noch ganz am Anfang und direkt in Schwierigkeiten, direkt in Strafzahlungen sehen wir Gefangennahme und Widerstand. Und Paulus, er möchte unbedingt wissen, wie es diesen Gläubigen geht. Wir lesen im 1. Thessalonicher 3, Vers 5, da sagt Paulus, ich hielt es nicht länger aus. Er wollte unbedingt wissen, wie geht es diesen Gläubigen. Er sendet Timotheus dahin, er bekommt von Timotheus die Info und er schreibt ihnen den ersten Brief und er freut sich über ihren Zustand. Er schreibt in 1. Thessalonicher 1, Vers 3 von Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist bei den Gläubigen vorhanden und er freut sich für diese Gläubigen, die noch immer in der Verfolgung stehen. Doch kurze Zeit später muss Paulus schon den zweiten Brief schreiben. Und er freut sich immer noch darüber, dass die Gläubigen standhaft geblieben sind. Er lobt immer noch ihre Glaubenstreue. Im 2. Thessalonicher Brief 1, Vers 3, er spricht wieder Glaube, er spricht wieder Liebe an. Aber er spricht nicht mehr die Hoffnung an. Er lobt nicht mehr ihre Hoffnung. Die Hoffnung scheint allmählich irgendwie abhanden gekommen zu sein. Die Verfolgung wurden schlimmer und sie wurden zusätzlich noch durch eine Irrlehre verwirrt, als ob Christus sie vergessen hat, als ob sie schon mitten im Tag des Gerichts sind. Sie waren in der Verfolgung und Entmutigung machte sich breit. Und Paulus schreibt den 2. Thessalonicher Brief und ich fand das hier so stark. Das sind junge Gläubige, die wirklich noch nicht viel wissen. Das sind junge Gläubige in einer Verfolgungszeit. Junge Gläubige beunruhigt durch ihre Lehre, die sie breit gemacht hat. Scheinbar noch ein Brief, der von Paulus kommt, haben die ihr Lehrer genutzt, als ob Paulus ihn geschrieben hat, um sie zu verwirren. Also eine ganz schön üble Ausgangssituation. Und rein menschlich gedacht, was für eine Chance hatten diese Gläubigen? Jung im Glauben, Verfolgung, Schwierigkeiten, ihr Lehrer. Was für eine Chance hatten sie im Glauben voranzukommen? Und ich denke, Paulus hätte auch sehr mutlos werden können. Er konnte ihnen nicht helfen, er war nicht da. Er sah die Verfolgung, er sah die Ungerechtigkeit, er sah die verwirrten Gläubigen. Aber Paulus blieb dort nicht stehen. Und das finde ich so stark im 2. Thessalonicher Brief. Paulus' Blick geht weiter. Und er ist voller Hoffnung, voller Mut, weil er auf Gott blickt und Gott bittet, dass er dort am Wirken ist. Und die zwei Verse möchte ich jetzt lesen aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Er schreibt vorher ihnen, dass das Blatt sich wenden wird, dass sie bei Christus sein werden, dass das Gericht für die Ungläubigen eintreffen wird. Und dann sagt er spricht von einem Gebet und sagt, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich fand das so stark, Paulus schaut nicht auf die Leute, schaut nicht auf die Situation, sondern Paulus schaut auf den wirkenden Gott. Und das ist sein Fokus und er geht ins Gebet. Paulus' Ausgangspunkt ist die Berufung Gottes und dann geht er zu denen, bei dem wirklich Kraft ist für die Vollendung des Glaubens. Paulus bittet für Wesensveränderung, dass sie Wohlgefallen haben an Güte. Sie sind in der Verfolgungszeit und Paulus betet dafür, dass sie Freude daran haben, Gutes zu tun. Paulus bittet im Glauben Gott, dass er es bewirkt. Gott soll sie weiter verändern. Gott soll sie der Berufung würdig machen. Gott und seine Kraft soll sie zur Erfüllung bringen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kenne es zumindest sehr gut, dass man sehr schnell auf sich selbst blickt, wenn man auch sich selbst denkt, wo man vielleicht zu kämpfen hat und meint, was muss man noch tun, was muss man noch machen. Oder wenn man an Menschen arbeitet, dass man die Hoffnung vielleicht in den Menschen setzt und dann so denkt, langsam muss er es doch verstehen. Langsam könnte er doch da ja vielleicht zum Glauben kommen. Er sitzt vielleicht jeden Sonntag in den Reihen, vielleicht in der Jugend immer dabei, aber man merkt nichts. Und man wird mutlos, wenn man auf die Person guckt. Aber wenn man wie Paulus auf Gott schaut und sieht, wo Kraft wirklich ist zum Verändern, dann hat man Hoffnung, dann hat man Mut. Und Paulus war sich sicher, dass Gott diese Gebete erhört, die dem Ziel der Verherrlichung Jesu beitragen. Er betete dafür. Er betet dafür, weil er wusste, es ist Gottes Gnade, die das bewirken kann. Er sagt, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Berufung, Veränderung, Erfüllung kommt von Gott und seiner Gnade. Und jetzt nochmal zur Ausgangsfrage zurück für dich, vielleicht für dich persönlich, aber auch wenn du an andere Menschen denkst. Vielleicht im Kampf mit deiner Lieblingssünde. Vielleicht schaust du auch zu sehr auf dich und denkst, was muss ich noch tun? Wie komme ich da heraus? Wisst ihr, ich fand es so schön, ich hatte letzte Woche einen Jugendlichen nachgefragt, wie es bei ihm aussieht, mit einem Kampf, ganz speziell mit einer Sünde. Und er hat sich davor schon, ja, er wollte weg davon. Und dann sagte er, Daniel, ich erkenne mich gar nicht wieder, das bin ich nicht. Ich bin frei davon, ich möchte es noch nicht einmal. Und dann fand ich so schön, dass er es verstanden hat, ja, er ist es nicht, sondern es ist Gott, es ist Jesus, der ihn verändert. Und Jesus arbeitet ihn, er ist in Jesus, er liest das Wort Gottes, er ist im Gebet und da ist Kraft. Glaubst du, dass Gott auch dein Herz verändern kann? Vielleicht entdeckst du in deinem Herzen immer wieder Dinge, Charakterschwächen. Siehst du, wo dein Herz noch gefallen hat an Sünde? Versuchst du, dich mehr anzustrengen? Oder gibst du es im Gebet ab und glaubst, dass Gott wirklich Kraft hat, dein Herz zu verändern? Was ist, wenn du an Menschen denkst? Vielleicht in der Familie, vielleicht Kinder, vielleicht Schwiegereltern. Vielleicht Freunde, wo das Herz hart ist. Aber man denkt, die müssten es doch eigentlich verstehen. Schaust du auf die Menschen und hast die Hoffnung, dass die Menschen verändert werden? Oder hast du Hoffnung, weil du weißt, Gott hat Christus aus den Toten auferweckt und er kann auch geistlich Tote auferwecken. Er kann auch harte Herzen sprengen. Vertrauen wir Gott, dass seine Kraft wirklich noch etwas bewirkt? Ich lese sehr gerne Biografien und ich finde es so stark, wo man einfach immer wieder sieht, wie die Leute, ja, heute haben wir genau die gleichen Leute auch noch Glaubensvorbilder, aber wenn man so eine Biografie liest, wo man einfach sieht, wie sie mit der Kraft Gottes gerechnet haben, dass Gott in den Menschen eingreift, so sind sie auf die Straße gegangen, so haben sie mit Menschen geredet. Glauben wir noch, dass Gott ein wirkender Gott ist und ist unser Fokus wirklich auf Gott ausgerichtet, auf seine Kraft, dass er verändern kann, dass seine Gnade an uns wirken kann und dass seine Gnade auch an Menschen wirken kann? Oder ist unsere Hoffnung in den Menschen gesetzt? in dem, was er tun und leisten kann. Ich lese noch einmal die zwei Verse und dann würde ich gerne mit zum Gebet einladen. Wer beten möchte, kann auch beten und ich würde dann abschließen. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen.